Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Schön, dass ihr heute beim Zoom mit dabei seid. Eine der häufigsten Fragen, die gestellt wird, wenn es um den Glauben geht, ist: Wieso lässt Gott das zu? Wieso lässt Gott all das Leid in dieser Welt zu? Und gerade wenn man dann auch noch ein Lied hört, wie Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, kommt man noch die Frage auf, ja, wenn ich die Welt so anschaue, ist die Welt dann wirklich so herrlich regiert? Oder wieso lässt denn Gott das Leid zu, wenn er die Welt so herrlich regiert? Wieso ist das so? Und ich möchte zum Predigtext vorlesen, der steht im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 13. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 1 bis Vers 13. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des heiligen Herrn und Heilandes Jesus Christus, das euch verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dadurch wurde damals die Welt in der Sintflut vernichtet. So werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins sei euch aber nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung seines Kommens, wie es einige Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn das nun alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Frage ist wirklich immer wieder da: Wieso lässt Gott das zu? Und häufig seit dem Philosoph David Hume im 17. Jahrhundert in der folgenden Formulierung. Also entweder ist Gott allmächtig, dann ist er auch für alles Leid auf dieser Welt verantwortlich. Oder aber er ist nicht allmächtig und kann halt auch nichts dafür. Also entweder ist Gott allmächtig, dann ist aber nicht gut. Oder Gott ist gut, aber er hat die Welt halt auch nicht so im Griff. Es ist ganz interessant, als ich in der Religionsphilosophie-Vorlesung im Doktorandenseminar in den USA gesessen bin, hat unser Religionsphilosophie-Professor gesagt, also mit dieser Fragestellung können wir schon von keinem philosophischen Journal mehr angenommen werden. Das ist ein bisschen nicht mehr so aktuell. Also wenn ihr die Frage hört, ganz unabhängig davon, ob jetzt jemand an die Bibel glaubt oder nicht, könnt ihr offiziell sagen, also das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Mit dem wirst du philosophisch
nicht mehr publiziert in irgendeinem philosophischen Fachjournal. Weil es hat einen Mann gegeben, der heisst Alvin Plantin, das ist der berühmteste Philosoph, englischsprachige Philosoph der letzten 50 Jahre, ist ein Christ. Und er hat aufgezeigt, weißt du was, die Frage ist zu kurz. Könnte es nicht sein, dass Gott neben diesen zwei Zielen, nämlich dass er die Welt regiert und einfach uns macht vor allem Böse bewahren, oder aber dass er sie im Griff hat, noch andere Ziele mit dieser Welt verfolgt? Ganz einfach. Und der Petrus weist jetzt genau auf das hin. Nämlich Gott verfolgt seine Ziele mit dieser Welt. Gott hat seine Ziele mit dieser Welt. Und Gott, die Texte, die wir gehört haben von der Simona, zeigen etwas auf. Nämlich Gott hat einmal die Welt gesehen und die Welt ist alles andere als gut gewesen. Zweimal steht am Anfang der Bibel, einmal vor der Sintflut und einmal nach der Sintflut, die Welt ist schlecht. Der Mensch von Grund auf ist böse. Und es steht dort von kleiner Kindheit an, ist der Mensch schlecht. Und darum sagt Gott, ist die Welt schlecht. Und Gott einmal hat so genug gehabt von dieser Welt, dass er einfach dieser Forderung nachgekommen ist, die an ihn gestellt wurde, ist, jetzt greif doch endlich mal in die Welt ein. Und jetzt tun endlich mal in dieser Welt zum Rechten schauen, dass nicht immer die Bösen gönnen und die Guten unter die Räder kommen. Jetzt greif mal ein. Und Gott hat eingegriffen und es hat einfach mit der Sintflut geendet. Weil am Schluss ist kein Mensch von Gott gerecht gewesen. Nur der Noah ist von Gott gerettet worden, damit die Menschheit am Schluss überlebt. Das ist etwas, wo wirklich Gott einmal gesagt hat, jawohl, jetzt greife ich ein auf dieser Welt. Ich sorge für Gerechtigkeit auf dieser Welt. Und es ist für uns Menschen sehr schlecht herausgekommen, dass Gott das gemacht hat. Gott hat eingegriffen. Gott hat für Gerechtigkeit gesorgt. Gott hat dafür gesorgt, dass alle Sünde bestraft worden ist, wo zu bestrafen ist. Und am Schluss, nach der Sintflut, hat Gott die Situation angeschaut und hat gesagt, und das wird ich, solange die Erde besteht, nicht mehr machen. Ich werde das nicht mehr machen, sondern ich richte meinen Bund mit der ganzen Menschheit auf. Ich richte meinen Bund mit dem Noah auf und mit all seinen Nachkommen. Und ich werde jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen sehe, daran denken, dass ich die Welt nicht mehr will, so strafen, wenn ich es damals gemacht habe. Und wo gesagt, Gott hat nicht einfach seinem Zorn freien Lauf gelassen, wie irgendeiner, der die Kontrolle verliert und mit dem Baseballschläger alles zusammenschlägt. Sondern es war ein Gott, der wirklich für Gerechtigkeit damals gesorgt hat. Und hat dann gesagt, und das mache ich, solange die Erde bestehen wird, nicht mehr. Weil ich sehe, der Mensch ist sündhaft von Geburt an. Ich sehe, die Welt ist schlecht. Und ich will trotzdem gnädig sein mit dieser Welt. Und darum stellt sich am Ende die Frage, wieso lässt Gott das zu? Aus seiner Gnade raus. Weil wenn er würde Gott sofort immer wieder eingreifen, dann würde es ziemlich drastische Konsequenzen haben. Vielleicht im Straßenverkehr hat es immer wieder so Kästen, die haben das sicher auch gesehen. Und wenn man schneller fährt als die Zahl, die steht auf der Tafel, dann blitzen die Kästen. Und dann gibt es, wenn man schnell fährt, ein Briefchen von der Kantonspolizei heim, man dürfte gerne etwas spenden. Anstatt. Jetzt stellen wir sich, und ich denke immer wieder, ja, es sind jetzt 6 Stundenkilometer zu viel gewesen. Das kann schon nicht so sein. Aber wenn Gott so wäre mit uns, dass Gott jedes Mal uns sofort, wenn wir noch das Kleinste gemacht haben, würde das entsprechende Briefchen heimschicken und die entsprechende Buße heimschicken, dann wären wir alle Menschen auf ewig verloren. Weil letztlich, damit wir überhaupt vor Gott können bestehen, ist Gott in seinem Sohn Jesus Christus selber Mensch geworden und er hat unsere Strafe, die wir hätten müssen tragen, getragen. Unsere Strafe war auf ihm, damit wir durch ihn das Leben haben. Weil was eigentlich Gott zur Zeit von Noah gemacht hat, ist etwas zutiefst Ungerechtes. Er hat gesagt, und jetzt will ich, jetzt strafe ich das Böse nicht mehr ein Stück weit auf dieser Welt, solange die Welt besteht. Und ein guter, ungerechter Gott letztlich kann das nicht und darf das nicht. Es entspricht nicht seinem Charakter. Und ich glaube, das sieht man gerade in dieser Frage inne. Wieso lässt Gott das Böse auf dieser Welt zu, dass Menschen die Intuition haben, also wenn es einen guten Gott gibt, dann kann er doch am Bösen nicht einfach zuschauen. Und dann kann das Böse doch nicht einfach ungestraft lassen. Sondern er muss doch jetzt irgendwo dafür Gerechtigkeit sorgen auf dieser Welt. Er muss doch am Opfer helfen und den Täter bestrafen. Er muss doch das Gute belohnen und das Böse zur Rechenschaft ziehen. Also das muss er doch, wenn er gerecht ist. Die Frage, wieso lässt Gott das zu, zeigt uns letztlich, wieso hat Gott in Jesus Christus müssen Mensch werden. Wieso hat er unsere Schuld am Kreuz müssen tragen? Damit Gott zur Zeit vom Noah gesagt hat, ich überschaue sehr viel Schuld auf dieser Welt und ich schaue sie jetzt nicht an und trotzdem noch gerecht ist. In dieser Zeit zwischen dem Noah und Jesus, da ist sehr viel Sünde passiert auf dieser Welt. Da ist sehr viel Not auf dieser Welt gewesen. Da ist sehr viel Unrecht passiert. Und dann stellt sich die Frage wirklich zu Recht, ja, wie kann Gott da zuschauen? Nämlich weil Gott am Schluss gesehen hat, kein Mensch ist von mir gerecht. Wenn ich einfach den Menschen gerecht anschauen würde, es würde kein Mensch überleben. Und was bleibt für einen Mensch übrig als der Tod auf dieser Erde und die ewige Verdammnis im Gericht? Und es ist Gottes reine Gnade, dass er häufig heutzutage Sachen zulässt, wo wir sagen, hey, wie kannst du das jetzt zulassen? Muss ich jetzt nicht sofort eingreifen? Und der Petrus sagt, jawohl, es wird eines Tag eine Zeit kommen, da wird es Leute geben, die werden das Wort Gottes verspotten und sagen, ja, hey, wo ist denn Gott? Wenn es einen gerechten Gott gibt, wieso greift er jetzt nicht Gott sofort in dem Moment ein? Oder ist es nicht seit Jahrhunderten schon Jesus überfällig und müsste nicht endlich mal auf dieser Welt für Gerechtigkeit sorgen? Also die Bibel sagt voraus, das wird so passieren, dass Leute werden Gott herausfordern und sagen, hey, wo ist Jesus? Ich meine, 2000 Jahre ist her und er ist noch nicht wiedergekommen. Also das ist doch eine absolute Warterei. Warten wir da wirklich auf etwas? Und Der englischsprachige Schriftsteller Samuel Beckett, der hat ein Buch geschrieben zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo das sehr stark anspricht. Vielleicht habt ihr etwas schon mal gehört vom Godot. Das Buch heisst «Warten auf Godot». Und da diskutieren zwei und sagen, ja, wann kommt der Godot endlich? Und wenn man sagt heutzutage ein Sprichwort basierend auf dem Wort, hey, wir warten da auf den Godot, das ist der Eindruck, hey, wir warten da auf jemanden, der kommt sowieso nicht. Der hat das vergessen. Und Samuel Beckett mit dem Ausdruck hat Gott die Welt vergessen. Das ist so ein bisschen das, die Stimmung war nach dem Ersten Weltkrieg, hey, kommt er jetzt denn überhaupt? Nachher ist der Zweite Weltkrieg gekommen. Greift er jetzt endlich ein? Und das ist genau das, was der Petrus da sagt. Ja, Gott greift doch nicht ein. Und das heisst, seine Gebote, die können wir am Schluss einfach über den Haufen rühren. Wir können Gott mit dem auch herausfordern. Und er kommt sowieso nicht. Das ist eine falsche Verheißung, dass Gott letztlich für Gerechtigkeit wird auf der Erde sorgen. Und dann sagt der Petrus, aber was die Leute nicht beachtet, ist, dass es mal anders gewesen ist. Dass es mal eine Welt gegeben hat, wo von Gott her durchs Wasser in der Sintflut gerichtet worden ist und dass Gott damals gesagt hat, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören, Frost und Hitze, Tag und Nacht, Winter und Sommer. Also es gibt die guten Zeiten und es gibt die schlechten Zeiten. Und Jesus selber sagt in der Bergpredigt, Gott lässt scheinen, die Sonne scheint über Gerechte und Ungerechte. Und er lässt es regnen über die Guten und die Bösen. Und das ist seit dem Noah so, dass Gott gesagt hat, und ich halte mein Gericht über dieser Erde zurück. Und Jesus aber selber hat zu seiner Zeit gesagt, eines Tages da wird er wiederkommen. Und das, was beim Noah der Bund aufgerichtet wurde, ist, der wird dann nicht mehr sein. Sondern er wird dann einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, die wirklich gerecht sind. Und das ist die Herausforderung. Ja, wann endlich wird das passieren? Also wird es nicht langsam oder Zeit, dass Gott das macht? Also eben, ich glaube nicht, dass Gott noch kommt. Also das ist doch der Godot. Also Godot und das englische God ist nicht umsonst miteinander sehr nahe von den Buchstaben verwandt. Von Samuel Beckett sagt. Das ist genau das, was Gott herausgefordert wird, hey, wieso machst du das? Und der Petrus sagt erstens, also Gott kann das schon und Gott hat das gemacht zur Zeit von Noah. Aber jetzt haltet er sich noch zurück, denkt daran. Das Zweite ist, was er da sagt, es soll euch nicht verborgen sein, dass ein Tag bei Gott wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist etwas, was der Mose schon im Psalm 90 anspricht, wo in der Bibel ab und zu vorkommt. Gott hat es mit der Zeit ein bisschen anders als wir. Nämlich Gott ist nicht ein Wesen, das der Zeit unterworfen ist. Für die, die in der Schule ein bisschen weitergemacht haben, irgendwann hast du gelernt, Zeit ist relativ. Das hat der Einstein herausgefunden. Also eigentlich steht es schon in der Bibel. Darum findet man bei gewissen antiken Theologen wie im Augustinus plötzlich Sachen, die mit der Relativitätstheorie zusammenstimmen, wo Einstein genau gleich gesehen hat. Zeit ist nicht etwas Absolutes. Aber Gott selber ist absolut. Gott selber ist nicht ein Bestandteil von dieser Zeit, ist nicht ein Bestandteil von dieser Welt. Zeit ist die vierte Dimension, die wir nicht sehen, aber wo wir drin sind. Aber Gott ist außerhalb der Schöpfung und das heisst, Zeit ist für ihn nicht etwas, was er erfährt, sondern Gott schaut das Zeit von außen an, genauso wie er die Schöpfung von außen anschaut. Zeit ist nicht eine Erfahrung, die Gott selber macht. Gott ist selber zeitlos. Das heisst, für Gott, er schaut von außen an 1000 Jahre und er schaut das einen Tag an. Und das ist für ihn nicht eine Zeiterfahrung. Für Jesus, wo ein Mensch wurde, ist natürlich ein Vater Zeit. Aber Gott selber ist außerhalb der Zeit. Das heisst, wenn wir da stehen, wir sind langsam ein bisschen ungeduldig, das ist wirklich etwas, was Gott selber nicht versteht. Weil der Petrus sagt er selber, hey, 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag und ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und wir denken in unserem Zeitempfinden, hey, es wäre langsam an der Zeit. Und Gott denkt sich, aber ich habe eigentlich einen Plan mit dieser Welt. Und auch wenn du jetzt ein bisschen ungeduldig bist mit dem Ganzen, ich habe einen Plan, den ich ausführen will. Und das mache ich auch. Heb noch ein bisschen Geduld im Ganzen. Darum, wenn Gott immer in der Bibel sagt, siehe, ich komme bald, frage ich mich immer, was das heisst. Weil ich habe eine andere Erwartungshaltung an Zeit, genau als Schweizer, was das heisst. Ich kann ein gutes Beispiel sagen. Ich habe 4 Jahre lang mit einem Afrikaner und mit einem Inder in einer WG gewohnt. Und nachher ist es so gewesen, mein indischer WG-Kollege war in unserer Gemeinde zuständig für Technik. Und eines Tages war ich am Aufstehen, im Badzimmer, er ist auch gekommen, hey, es ist ja noch mega früh dran im Fall, weil also rechtzeitig und so, er ist langsam am Lehren, kommt wutentbrannt ein Afrikaner, den wir kennen, der mit uns in der gleichen Kirche ist, rein. Was machst du eigentlich? Du bist immer wieder zu spät und überhaupt. Du, wir müssen jetzt langsam machen, es wartet alle auf dich. Und da habe ich gedacht, okay, also wenn sogar der Afrikaner findet, das sei jetzt ein bisschen zu spät, dann wie soll ich es denn als Schweizer empfinden? Aber nur schon unterschiedliche Menschen haben völlig unterschiedliche Zeitempfinden. In gewissen Kulturen ist es üblich, ja, man fängt den Gottesdienst fängt am Morgen um 10 Uhr an. Die Ersten fangen so an, um 10:45 eintrudeln und dann fängt man einen Gottesdienst an und der geht dann etwa 3-4 Stunden. Und das Zeitempfinden ist völlig anders, nur zwischen Menschen. Und so ist das Zeitempfinden, viel mehr ist das Zeitempfinden zwischen uns und Gott unterschiedlich, wo außerhalb der Zeit ist. Das muss also Gott, wenn er sagt, sieh, ich komme bald, dann meint er das ernst. Und er meint, es wird wirklich passieren. Aber es ist vielleicht nicht gerade unser Verständnis, was bald bedeutet. Weil nur schon das Zeitverständnis von einem Schweizer, einem Afrikaner und einem Inder sind völlig was bald könnte heissen, sind völlig unterschiedlich. Aber das ist ernst gemeint. Wenn mir der Afrikaner gesagt hat, ich komme bald, dann habe ich schon gewusst, er kommt schon. Aber wahrscheinlich nicht in den nächsten 5 Minuten. Weil er ein anderes Zeitempfinden hat. Und der Petrus sagt, hey, aber Gott hat noch ein Ziel mit dieser Welt. Er sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung seines Kommens, wie es einige für Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Er sagt, Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Wieso greift jetzt Gott nicht Gott sofort ein? Wieso schaut er jetzt noch dem zu? Wieso hält sich Gott nach wie vor an seinem Bund mit dem Noah, wo er einfach gewisse Sünden in dieser Welt überschaut? Wieso, dass er sie zulässt? Und wieso, dass er manchmal Elend wirklich zulässt? Gott hat ein Ziel mit dieser Welt. Er möchte, dass alle Menschen Umkehr zum Leben finden. Dass alle Menschen Gelegenheit bekommen, von Jesus Christus zu hören. Dass sie hören, er hat ihre Schuld getragen. Dass sie hören, er ist für sie auferstanden. Und dass sie durch ihn ein neues Leben bekommen. Dass sie die Möglichkeit bekommen, Ja zu dem Jesus zu sagen. Wieso lässt Gott das Böse in dieser Welt zu? Aus reiner Güte. Damit Menschen, auch die gegen ihn sündigen, jetzt noch leben können. Wieso lässt Gott das Böse zu, damit Menschen, die ihn noch nicht kennen und zum Teil noch nicht einmal von ihm gehört haben, Gelegenheit bekommen, zu ihm zu finden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dankbar, dass Jesus nicht vor dem Juli 2001 wiedergekommen ist. Wieso? Da wäre ich jetzt nicht dabei. Und natürlich kann man sagen, Gott hat sehr viel Böses und sehr viel Elend zugelassen. Aber er hat auch sehr viel Gutes durch das geschaffen. Wenn Gott uns sagt, ich greife jetzt noch nicht Gott sofort ein in dem Moment, dann macht er es häufig aus reiner Güte uns Menschen gegenüber. Dass er sagt, ich möchte jetzt nicht Gott mein ganzes Gericht über die Welt bringen, wenn ich es eines Tages machen werde. Weil es hat noch so viele Menschen, die mich nicht kennen, die noch zu mir umkehren sollten, wo es mein innerstes Bedürfnis ist, dass die am Schluss im ewigen Leben sind. Dass die Bestandteil von dieser neuen Erde sind, wo ich da arbeiten werde. Er sagt, wir aber warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in der Gerechtigkeit wohnt. Also es wird einmal ein Universum geben, das absolut perfekt ist. Ohne Elend, ohne Tod, ohne Viren, ohne Bakterien, das absolut perfekt ist. Und er sagt, und ich möchte dich dazu einladen, dass du Bestandteil von dieser Welt kannst sein. Gott, wenn jemand die Frage stellt, ja, wieso greift Gott nicht einfach so ein? Wenn jemand euch die Frage stellt, dann sag ihm, aus Liebe zu dir, ich möchte dir jetzt erzählen, was Jesus für dich gemacht hat. Weil Gott wartet genau auf dich noch, dass du noch ins Reich Gottes hineinkommst. Und bis dann ist Gott gnädig und geduldig und barmherzig und schaut sich sehr viele Sachen an. Und immer wenn er das sieht, was auf dieser Welt alles passiert, dann schaut Gott zwei Sachen an. Er schaut die Verheißung an, die er am Noah gegeben hat im Regenbogen, dass er nicht alles wird vernichten auf dieser Erde. Er greift schon immer wieder mal ein und das Gericht kommt, aber nicht einfach grundsätzlich radikal, wie zur Zeit der Sintflut. Und er schaut Jesus an am Kreuz, wo Jesus unsere Schuld getragen hat, wo Jesus unsere Strafe getragen hat, damit Gott kann gerecht sein und gleichzeitig uns gnädig sein und geduldig mit dieser Welt sein und das Angebot dieser Welt machen. Da hast du ein ewiges Leben, das auf dich wartet. Da hast du Vergebung von deiner Schuld. Da hast du Befreiung von aller Scham für das, was alles je gemacht hast. Und das ist die Antwort. Sehr häufig. Wieso lässt Gott jetzt das noch zu? Damit noch seine Gemeinde gebaut werden kann. Damit Menschen können zum Glauben kommen. Und Jesus selber sagt, in der Ölbergrei folgendes, und ich glaube, dort hat es der Petrus ein Stück weit, was er da sagt. Und das Evangelium vom Königreich von Gott wird predigt werden unter allen Völkern. Und dann kommt das Ende. Das heisst, alle Völker müssen die Gelegenheit haben, von Jesus zu hören. Weil letztlich in der Offenbarung werden aus allen Völkern und Stämmen und Sprachen Menschen vor dem Thron von Gott sein. Und wieso hat Gott bis jetzt zugeschaut, dem Elend auf dieser Welt, und hat mit dem Elend und in dem Elend regiert und geschaut, dass er seine Ziele kann erreichen kann? Weil bis jetzt noch nicht alle Menschen vom Evangelium gehört haben. Weil bis jetzt noch nicht alle Menschen die Gelegenheit hatten, das Evangelium anzunehmen. Und das ist eine Teilantwort auf die Frage, wieso lässt Gott manchmal so viel Elend in dieser Welt zu? Aus reiner Güte, wo er mit dem Noah einen Bund geschlossen hat, dass er nicht mehr wird, solange die Erde besteht, mit einem totalen Gericht auf dieser Welt eingreifen. Weil er zwar sagt, er greift bald ein, aber er hat ein völlig anderes Zeitempfinden und hat darum viel mehr Geduld als wir, um mit seinen Plänen ans Ziel zu kommen. Weil er Geduld hat, gibt er allen Menschen Gelegenheit, noch von ihm zu hören. Und sagt, ich möchte, gerade wenn du die Frage hast, sagen, und gerade wegen dir warte ich noch, damit du noch Jesus annehmen kannst. Und wenn man das anschaut, wie die Welt aussieht, wieso greift Gott noch nicht sofort ein? Weil noch nicht alle haben die Gelegenheit gehabt, das Evangelium zu hören und von Gott eine faire Chance bekommen haben, ja zum Angebot vom Leben durch Jesus Christus zu hören. Wenn du die Frage hast, wieso lässt Gott das zu? Damit du zum Leben findest durch Jesus Christus. Und damit, wenn du zum Leben gefunden hast durch Jesus Christus, noch andere, genauso wie du, Gelegenheit haben, zum Leben in Jesus Christus zu finden. Und wenn dann Jesus eines Tages wiederkommt, dann wird er eine neue Welt schaffen, die absolut gerecht ist. Ohne Not und ohne Tod. Wo nur Licht ist und kein Finsternis mehr ist. Wo nur Frieden ist und ohne Chaos ist. Und auf das dürfen wir uns freuen, aber auch in der Vorfreude auf das weitergeben. Die Welt kommt, aber jetzt hast du noch Gelegenheit, ein Ticket zu lösen, um in dieser Welt dabei zu sein. Amen. Jesus, ich möchte dir danken. Danke dafür, dass du, wenn du uns, wenn wir Fragen haben, wie, ja, wieso kommst du nicht gerade sofort wieder, oder wieso ist all das Elend, oder wieso wartest du so lange, dass du von Jahrtausenden die unsere Fragen schon vorausgesehen hast und gesagt hast, ja, ich beantworte euch die Frage. Und das war wahrscheinlich schon nicht eine Antwort für die Leute damals, die Petrus gibt, sondern für unsere Zeit. Und ich möchte dir danken dafür, dass du auch an unsere Fragen da gedacht hast. Und danke dafür, dass du uns aber auch sagst, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, wo wirklich Gerechtigkeit wird herrschen. Danke dafür, dass wir wissen dürfen, dass das wird sein. Aber dass wir auch wissen, wenn wir an dich, an Jesus, glauben, dann dürfen wir da dabei sein. Und du gibst uns Vorrecht, dass wir noch anderen Menschen vom gleichen Angebot vom Leben erzählen können, damit auch sie dabei sein können. Amen.